Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Tele Blocher, 6. Dezember. Ich muss Sie nicht fragen, was dem Tag war, oder?
Nein, ist also nicht nur der Sammy Klaus. Der ist auch recht, der ist auch gut, dass es den gibt. Aber 6. Dezember 1992 war der wichtigste Tag der Volksabstimmungen in der Schweiz im letzten Jahrhundert.
Ist das so?
Eindeutig. Ich wüsste jetzt nicht wollen. Das haben die Stimmbürger auch gemerkt. Seit 1947 die höchste Stimmbeteiligung. Ja, das war auch wichtig gewesen. Aber das war weniger wichtig gewesen als das am 6. Dezember. Weil das ist um die Grundfrage gegangen von einem Land. Sollen wir die Zukunft in diesem Land, wir Schweizer, noch selber können bestimmen? Ja oder nein? Und alle, wo etwas zu sagen hatten in diesem Land. Ich habe dem gesagt, Klasspolitik, oder? Es ist nicht nur das Parlament und der Bundesrat und die Verwaltung und so und das Gericht, sondern einfach jeder, der das Gefühl hat, ich mache auch die Wirtschaftsverbände und die Grossunternehmer, die Manager und so, sind der Meinung gewesen, jawohl, jetzt müssen wir einen Vertrag unterschreiben.
EWR, muss man sagen, es ist der EWR-Vertrag.
Ja, das ist ein Vertrag über den europäischen Wirtschaftsraum. Und also das ist die erste Etappe für den EU-Beitritt gewesen. Wir wären heute, wenn das Schweizer Volk dort ja gesagt hätte, hätten wir das Recht, uns selber bestimmen aus den Händen gegeben. Und wir wären in die EU beitreten. Wir wären heute dort drin. In dem Salat, also heute, da war natürlich noch ein Projekt, die EU, hat noch eine Europäische Gemeinschaft geheissen, also, es war noch nicht eine Europäische Union gewesen. Heute weiss man, was rausgekommen ist. Da hat man müssen sagen, das wird's geben, haben wir gesagt. Die anderen haben gesagt, nein, das gibt's nie. Ich höre heute noch die Freisinnigen, die gesagt haben, es gibt nie eine eigene Währung in dieser europäischen Gemeinde. Könnt ihr ganz sicher sein.
Ja, das ist schon dann 10 Jahre später gekommen, 2002.
Acht Jahre später haben wir sie schon gehabt, oder? Und jetzt sieht man auch, wie erfolglos das ist. Ich habe hier das Wort geprägt. Es ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Und das beweist sich jetzt. Und jetzt rede ich darum, wegen dem ist es nicht ein Jubiläumstag. Wir sind wieder gleich weit. Wir haben wieder von oben, wo wir uns in einen Vertrag einbringen. Es ist ein Rahmenvertrag 2.0, für den, wo der Bundesrat den Mut gibt, zuerst mal Nein zu sagen.
Der vor 2 Jahren, 3 Jahre.
Der zweite,
ja.
Oder? Und jetzt sagen sie aber, wir müssen den verdecken. Wir müssen sagen, es ist ein bilateraler Vertrag. Bilateral 3. Also es wird von Anfang an schon wieder alles vernebelt. Da ist doch kein bilateraler Vertrag, wo man die Entscheidung für die Zukunft aus der Hand gibt. Das ist ein Vertrag, wo man von der Demokratie einen Schritt weggeht in einen Vertrag, wo ein anderer bestimmt. Das ist ein Kolonialvertrag, oder? Aber wenn lang genug Dreck oder Nebel oder Balsam darüber tust, dann weisst du am Schluss nicht mehr, was drinsteht. Wir sind wieder im gleichen Kampf. Man muss den Vertrag ablehnen. Der wird wahrscheinlich am nächsten Mittwoch vom Bundesrat abgesegnet.
Am nächsten Mittwoch ist es so weit, ja.
Große Skepsis überall, aber sie sagen ja, gehören das aus dem Bundesrat? Ja, weisst, der Bundesrat wird jetzt nicht nochmal Nein sagen. Er hat hier auf den Grind bekommen, wie wenn das etwas mir.
Ja, da ist dort, wo der Bammelä zu der Frau von der Leyen.
Wunderbar.
Ja.
Ganz ein wichtiger Moment war da. Der Weinbauer aus dem Wattland muss da vor die Van der Weyen alles stehen. Natürlich das Gefühl hat, wir sind die Königin von Europa. Und sagen, oh, tut uns leid. Den Vertrag unterschreiben wir nicht. Und sie ist ganz rot angelaufen. Das ist ein schönes Bild. Und er sagt, aber wenn er etwas macht, dann sind wir schon im gegenseitigen Interesse weiterzumachen.
Also, jetzt
aber
haben wir
Mut haben sie nicht mehr.
Das ist am nächsten Mittwoch.
Sie kommen nicht durch, man weiss ja jetzt im Bundesrat, wer die...
Also, wenn wir es jetzt anschauen, die zwei SVPler, Rösti, Bammerle, werden dagegen sein, oder?
Man geht davon aus, wir sind ja nicht in der Tür.
Die Linke weiss man nicht so richtig,
man
ja.
Man weiss auch, Frau Keller-Sutter ist mindestens seit sie es nach außen, sie sei sehr skeptisch.
Dann hätten wir 3, ja.
Aber ja, der Herr Gassis, der hat...
Das ist eine Wundertüte, oder?
Ja, der hat das Departement des Äußern. Das sind die treibenden Kräfte. Ich glaube nicht, dass er den Mut hat, gegen seine treibenden Kräfte unten dran zu sagen, das dürfen wir nicht machen.
Und wie ist bei der SP-Bundesrat? Der Jans wird natürlich dafür sein.
Der ist ja so natürlich ein EU-Turbo im Quadrat. Das ist der gar nichts anderes im Kopf. Er ist ein Basler. Die sind sowieso in dieser Beziehung unzuverlässig, ganz unzuverlässig. Sind ja beim 1992, wo man abgestimmt hat über den europäischen Wirtschaftsraum, der EWR, der EU-Beitritt indirekt, ist Basel, da sind die einzigen gewesen, die von den Deutschschweizer Kantonen, die, nein, die ja gesagt haben. Alle anderen Deutschschweizer Kantone haben nein gesagt. Aber Basel ist eine grosse Ausnahme. Gut, er ist entschuldigt, weil er ein Basler ist.
Also oder? Ja, Sie haben ja Beziehungen gehabt zu Basel, zumindest mit der Basel-Zeitung. Und Ihre Tochter macht Basel-Leckler. Frau Baumschneider,
ja,
Jura ist...
Baumschneider merkt man schon, dass skeptisch, mhm. Aber die wird nicht den Mut haben, dagegen zu heben, wenn der Jansen da eine treibende Kraft ist.
Ja, aber das letzte Mal war es interessant, es also sind ja die SP-Bundesräte... Ja,
der Berse ist skeptisch gewesen, der hat problematisch gesehen, darum...
Von so Maruga, glaube ich, auch einer.
So Maruga, sind auf jeden Fall eine treibende Kraft. Ganz eine treibende Kraft ist natürlich die Frau Amherd. Da sieht man jetzt, was die macht mit der Armee, oder? Also was jetzt rausgekommen ist, dass die mit der Armee stillschweigen seit dem 20. November, ist jetzt also schon lange her, nicht veröffentlicht haben, nicht, dass die jetzt Verbundsübungen machen mit der NATO. Sich mal vorstellen, der sogenannte neutrale Staat übt jetzt mit der Kriegspartei im Krieg Ukraine. Übt er mit so einer Partei. Also ich meine, das ist eben mit dem, ja, wir sind Partner und wir sind Höhenzeug und Sachen. Die hat Neutralität aufgegeben. Und das ist ein Kriegsrisiko. Das ist ein Kriegsrisiko.
Das ist in der Weltwoche beschrieben,
glaube ja. Ja, habe ich noch nicht gelesen, ja. Aber ich habe
ja, gesehen, ja, dass Titelgeschichte. Ja. Aber das ist ja gleich noch interessant, wenn Sie jetzt das Beispiel bringen. Sie sind ja selber in der Regierung gewesen. Hat denn der Bundesrat außerhalb vom Kollegium, wenn wir jetzt das anschauen, oder außerhalb vom Parlament so Sachen bestimmen? Oder?
Ja.
Hat er einen gewissen Spielraum haben?
Ja, ja, natürlich hat er einen Spielraum. Und das betrifft nicht einmal sie, sondern die Armee macht das. Sie hockt natürlich auch auf dem schlechten Gleis. Ich meine,
das... Also sie weiss das vielleicht gar nicht selber, oder?
Ja, das ist auch möglich. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also so eine Sache nicht, kann die Armee nicht einfach selber machen. Aber sie wird die treibende Kraft sein. Und sagen, oh, welche Verteidigung brauchen wir denn die? Wir sind ja zu schwach, zum Beispiel. Alles ist so Blödsinn, wo ja... Immer Gold hat. Wir sind immer zu schwach gewesen, um uns zu verteidigen gegen alle Kräfte. Da musst du eben schauen, dass in einen Krieg eingezogen wird. Und die schweizerische Neutralität, nicht einfach die Neutralität, die schweizerische, die dauernd ist, bewaffnet ist und umfassend ist, die schützt uns davor, dass wir angegriffen werden. Weil das Interesse fehlt. Und wenn er es trotzdem machen würde, wird er durch eine Armee so angegriffen, dass der Eintrittspreis für ihn zu hoch ist. Und da haben wir doch Erfahrung in zwei Weltkriegen, wo es ganz gefährlich ist, wo man das bewährt hat. Und jetzt stürzt es da, dass ich nicht trainiere. Und dann in die NATO. Was ist denn NATO militärisch? Vor allem ein Verband, wo eine Armee bis jetzt dominiert hat, das ist die amerikanische. Ja, ja. Also kommen wir in die amerikanisch-russische, chinesische Auseinandersetzungen nie. Einfach durch Parteinamen. Und jetzt fängt man noch mit dieser Kraft an üben, was Amerika dominiert.
Wo sind denn die Übungen, geografisch?
Ja, die sind in Europa natürlich.
Also außerhalb von der Schweiz?
Ja, oder? Ja, natürlich. Vielleicht sind sie auch zum Teil noch da drin. Ich kenne die Details jetzt nicht. Aber da kannst du
also sind denn Schweizer
machen.
Soldaten?
Ja, also wie weit sie Soldaten schicken, ist ein anderes. Mindestens stabsmässig und strategisch wird das geübt. Und da wirst du doch zu einer Partei. Ich meine, jeder sagt... Ist die Schweiz neutral? Ja, die übt ja mit meinem Gegner. bist nicht mehr glaubwürdig. Weil die Neutralität der Schweiz ist eben, weil es dauernd ist, bewaffnet und auch für die nicht-militärischen Zwangsmittel gilt. Also Wirtschaftssanktionen, diplomatische Sanktionen, Reisebeschränkung, gibt einen Haufen Mittel, wo man einen versucht zu zwingen, da nicht mitmachen. Und da haben wir mindestens die Erfahrung auf unserer Zeit. Und jetzt kann das einen einfach alleine bestimmen, wie Frau Ammer. Ja, wenn es der Bundesrat hat, vielleicht schon zur Information bekommen, aber hat vielleicht wahrscheinlich auch das Heikel nicht gesehen und sagen, ja gut, also wir sind eine Partnerschaft für den Frieden, wird natürlich dann lang juristisch begründet. Die haben also einen Haufen Winkel anwählt in diesen Departement, wo wenn die EU, wo können begründen, das ist für die Schweiz gut, wenn man es macht, oder? Und aber vielleicht haben sie auch gesagt, ja, wir lernen das, das ist ihre Sache, das kann auch sein, oder?
Gehen wir nochmal zurück. Also, wir haben den nächsten Mittwoch, wie Sie annehmen, die Abstimmung kommt durch. Also, man sagt, man will den Rahmenvertrag 3.0 oder wie er auch heisst, machen. Was passiert denn?
Ja, also, wahrscheinlich kommt es so.
Also, es kommt jetzt so, nehmen wir jetzt mal an.
Man merkt es auch, der Bundesrat ist nicht wohl. Aha. Weil da innen ist die Preisgabe von der eigenen Rechtsetzung. Und die Preisgabe von der richterlichen Hoheit. Und das haben sie schon lange bejaht. Darum ist gleich, was drin steht. Das steht auf jeden Fall drin und das langt. Und das langt. Das ist der Grund, warum man das ablehnen muss. Und dann geht es ins Parlament. Mhm. Also man schiebt das Parlament und sagt, ja, wir gehen es weiter, oder? Kann ja das Parlament immer noch Nein sagen. Und das Parlament wird sagen, ja, wir können es weiter, das Volk kann immer noch Nein sagen. Und jetzt kommt natürlich ein Trick. Das greift natürlich tief in die Verfassungsrechte von unserem Land. Das sind ganz schwerwiegende Änderungen. Und jetzt der Präsident vom Nationalrat entscheidend, in deren Ausbaumer, SP, Präsident von der Europäischen Bewegung in der Schweiz. Treibende Kräfte, und wenn die EU hat es Tuppe da oben als der höchste Schweizer zu sagen, aber es gibt dann kein obligatorisches Referendum. Das gibt es nicht. Weil das Kantonsmeer ausschalten, mhm, oder? Da sieht man, was das für freche Siechen sind. Weil es ein bisschen dort oben auf dem Ross oben hockt. Und das Wort verteilen und ein bisschen Traktandenliste machen und so weiter. Da, ja. Jedes Jahr wechselt. Der sagt, jetzt komme ich. Und sagen, jetzt wird das Kantonsmeer ausgeschaltet. Jetzt habe ich gesprochen. Ich bin der Präsident vom Nationalrat.
Also Ex-Präsident jetzt, oder?
Ja, er ist jetzt noch.
Ist jetzt noch, ja.
Wo er es gesagt hat, 5 Minuten später ist schon ein anderer.
Ja, ja.
Nein, nur zum sagen, wie es dieser Glaspolitik in den Grind steigt. Und die sind natürlich, wenn die EU. Und jetzt sieht man eben, was der Gegensatz so ist. Da ist der einzelne Bürger. Dem nimmt man Stimmrecht für Gesetze und für Verfassungen. Wenn man so Dinge ausgestaltet, dann kann er nicht mehr mit dem qualifizierten Mehrstimmen. Und oben sind die, die profitieren. Man denkt, das Volk kann nichts mehr sagen, jetzt können wir befehlen. Jetzt kann ich sagen als Präsident, es gibt kein obligatorisches Referendum. Ich habe gesprochen. So schnell geht das.
Aber jetzt haben wir die alte Konstellation, wie die Gewerkschaften werden dagegen sein, oder?
Ja, da weiss, da traue ich noch nicht. Da weiss ich noch nicht. Die Gewerkschaften sind in einer ganz dummen Situation. Die wollen nämlich die EU. Die wollen die EU.
Der Meier?
Ja, der Meier, ob er persönlich weiss, nicht. Die Gewerkschaft hat das beschlossen. Und die haben verschiedene Gewerkschaften natürlich auch mit. Also die öffentlichen Gewerkschaften wollen sicher in die EU. Das ist ja klar. Sind ja die Staatsangestellte, oder? Und sie merken natürlich jetzt Nachteile. Aber man kann nicht in die EU wählen und der Nachteil vom EU-Beitritt, wo man jetzt sieht, eben.
Ja, sie wollen ja nicht weniger, sie wollen ja nicht weniger verdienen.
Ja,
das ist ja der Punkt, oder?
Ja, natürlich. Ja. Und sie merken, den Leuten geht es schlechter.
Ja, ja.
Zweitens, sie wollen alle Hindernisse, das sind die sogenannten flankierenden Massnahmen, die man hat in der Schweiz. Das will die EU nicht mehr. Und dann kommt natürlich dazu, dass müssen sie zugeben, dass sie eigentlich gegen den EU-Beitritt sind. Und jetzt sagen sie, wir wollen einfach flächendeckend in der Schweiz, wenn wir Gesamtarbeitsverträge. Also der freie Markt wird den freien Markt aushebeln. Und das geht nur, wenn die Arbeitgeberverbände auch dafür sind. Und bis jetzt haben die gegeben. Aber denen traue ich auch nicht, weil da hat es, namentlich Basler Chemie, ist bis jetzt also sehr für die Verträge gewesen. Wir sind natürlich die EU auch brauchen in der EU und weiss ich was. Aber ich habe gehört, es fängt jetzt auch an, schwanken dort, weil sie sehen jetzt langsam, was die EU ist. Die kommen jetzt mit dem geförderten geistigen Eigentum, ist klar. Wenn wir dort hingehen, verschlechtert man unsere Rahmenbedingungen. Wenn wir dort hingehen, wird es der Schweiz schlechter gehen. Das ist also, muss man gar nicht untersuchen, das ist ja klar. Und wenn ja die Rahmenbedingungen so viel besser wären, könnte man ja die machen selbstständig. Und ich habe jetzt gehört, sie müssen etwa 1000 Seiten Paragraphen ändern, wenn wir das unterschreiben, wenn wir das alles übernehmen müssen. Und jede neue Gesetzgebung ist eine weitere Verschlechterung und eine Zunahme der Bürokratie.
Schauen wir mal in die EU ein. Es ist ja noch interessant, was passiert. Also in Deutschland haben wir diskutiert die letzten zwei, drei Wochen schwächle brutal, politisch und wirtschaftlich. Und jetzt gibt es auch in Frankreich auch noch einen Knall, oder?
Ja, man muss ja sehen, die Fassade sinkt jetzt, oder? Weil bis jetzt hat man die Fassade immer zudeckt mit Geld. Oder? Kannst ja. Wenn ein Problem ist, gibt er Geld. Wenn ein Problem ist, wir sprechen Geld. Und jetzt, Frankreich ist dermaßen verschuldet. Das ist ja schlimmer als Griechenland. Und jetzt sind sie am Ende. Und jetzt bringen sie keine Regierung mit Stand, oder? Weil das ist schon zerrissen. Deutschland ist ganz absurd. Politisch geht alles auseinander. Dabei hätte man ja das von Anfang an können sehen, dass wenn drei so verschiedene Parteien miteinander regieren,
kann ja das Ampelbeispiel,
ja, das ist Strassenverkehr, es ist gleichzeitig rot, grün und gelb. Das muss ja tätschen, oder? Und ist noch lange gegangen, bis es dann wirklich jetzt tätscht hat. Aber das Problem ist, hinten dran ist es eben rausgekommen. Sie haben kein Geld mehr, Deutschland jetzt auch, die hat noch eine Schuldenbremse. Darum wollen sie es unbedingt aufheben. Das gibt dann ein Fass ohne Boden. Und zweitens, das ist der stärkste wirtschaftliche Faktor in der Europäischen Union. Nicht Frankreich, sondern Deutschland. Und wirtschaftlich geht es jetzt sehr schlecht, da merkt man jetzt. Und es geht also schlechter, als man meint. Also meine Kontakte mit Deutschen, weil wir sind ja ein wichtiger Markt für uns. Und darum kenne ich natürlich viele deutsche Industrielle und leitende Leute. Die sagen mir, ja, los, da kannst du nichts mehr machen. Die sind pessimistisch, unglaublich. Und die können nicht verstehen, dass wir noch in den Salat hier wollen. In dem Zustand, wenn wir jetzt die Schweiz da dran anbinden. Also, in meinen Augen grenzt das an Geisteskrankheit. Wenn einer sagt, ein Land und ein Ort, also die Schweiz hat ja Probleme, und läuft auf, wir haben auch Bürokratie, es geht wirtschaftlich auch schlechter, also wir müssen uns da nichts vormachen, wir sind ja stark vom Export abhängig. Aber im Vergleich zu den anderen kommen wir noch gut durch, wir bringen noch eine Regierung an. Weil wir machen dann nicht so Blödsinn Brandmauern gegen eine Partei, die fast Mehrheit hat, oder? Sondern die nimmt man in die Regierung, auch mit Widerstand, bis wir endlich mit zwei drinnen gewesen sind, hat es einen riesen Mais gebraucht und alles und wieder rausgefallen und so. Aber wir haben noch geordnete Verhältnisse und in erster Linie wegen der direkten Demokratie. Und da muss man am 6. Dezember sagen, am 6. Dezember 1992 hat das Schweizer Volk gegen die ganze Klasspolitik den Mut gehabt, sagen, mit einer Stimmbeteiligung von fast 80%, also seit 1947 die höchste Stimmbeteiligung, gesagt, nein, wir lehnen den Vertrag ab und wir sagen ja zu einer freiheitlichen, unabhängigen schweizerisch neutrale Firma, wir kennen das Heft nicht zu den Händen aus. Das war die grossartige Sache. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir ein Volksmeer anbringen. Wir waren, am Anfang waren wir ganz alleine. Gegen den Schluss ist dann das ein bisschen breiter geworden. Und am 6. Dezember zu Abend hat es geheissen, wir haben ein Volksmeer. Natürlich sagt man sehr knapp, ja, ja. Aber es war es eins gewesen. Und zweitens, zwei Drittel der Kantone haben Nein gesagt. Und
der Bundesrat hat gesagt, lass die Marsch noir.
Ja, ja, der, ja, der, ja. Der de la Murat hat gesagt, c'est le dimanche noir, oder? Pour la jeunesse, pour die Jungen. Ja, der hat natürlich nur auf die Studenten gehört. In dieser Frage kann es nicht auf die Studenten gehen. Und da sehen Sie jetzt auch wieder, was mit den Studenten da passiert, was das für ein Blödsinn ist. Jetzt kommt die EU und sagt, ausländische Studenten müssen in der Schweiz finanziell gleichgestellt werden wie die Schweizer. Die Studie geht nicht, dass die mehr zahlen als die Schweizer. Und das wird in der Schweiz noch abbeten. Weil man geht nicht mehr in die Tiefe. Wie wird denn in der Schweiz eigentlich ein Student die hohen Kosten von einem Studenten zahlt? Das, was der Student selber bringt, das ist sehr wenig. Das ist also vernachlässigt. Gut, da muss das Lebensalter kosten und so weiter, oder? Wenn ein Stipendium und weiss ich was. Aber die Hauptkosten zahlt der schweizerische Steuerzahler, weil er die Universitäten zahlt und der Betrieb zahlt und definitiv zahlt, sind vor allem Kantone, also für die Zürcher Universität Zürich. St. Gallen hat heute noch müssen die eine Begrenzung machen für den Zugang der ausländischen Studenten, weil die werden so überrennt, weil das so eine gute Hochschule ist. Das ist ja die alte private Handelshochschule St. Gallen und haben natürlich auch Preisabstufungen. Und jetzt kommt der und sagt, ja, wir müssen die gleichstellen. Und dann gibt es da in der Schweiz einen Haufen und sagt, das ist gerecht. Dabei ist da, wo der Hauptteil, den man zahlt in der Schweiz, zahlt der Ausländer nicht. Er ist ja nicht ein Steuerzahler, gibt er die ausländischen Staaten nicht. Und jetzt wollen wir schauen, was kostet denn ein Student? Schade, dass man das nicht einmal wieder sauber auf den Tisch legt. Was kostet eigentlich ein Student in diesen verschiedenen Richtungen? In Amerika sind die Universitäten private Einrichtungen. Dort muss einer voll das Studium zahlen. Das kostet 80'000 Franken im Jahr. Jetzt kommen die auch Stipendien über und so, für den, damit sie nicht den Betrag voll zahlen. Oder wenn sie in die Armee gehen, mit dem Vizepräsidenten von Trump, der Vance, das war einer, der das Geld nicht aufbringen für die Universität. Der war in der Armee und dann erst noch, also in der allerhöchsten Kampfklasse, wo also die grössten Risiko sind. Und die kommen dann ein Gratis-Studium zahlt über vom Staat. Aber da sieht man, jetzt habe ich gehört, und das stimmt auch, die Kantone sagen, ja, aber wenn wir die gleichstellen müssen, wie die Schweizer, dann fehlen uns nur schon bei der kleinen heutigen Differenz 45 Millionen. Und sagen, dann muss der Bund das zahlen. Mhm. Man sieht sofort. Also
Schwarz-Peter wird
umgereicht. Ja, wird dann umgereicht, oder? Aber die Kantone sind ja, das sind ja die gleichen wie, nicht die Kantone, sondern die Regierungskonferenzen. Mhm. Da sind alle Kantone zusammen und zusammenheben. Die sagen, nein, nein, wir müssen das unterschreiben. Die gehen nach der Schweiz und den Föderalismus und sich selber auf. Das ist eben Klasspolitik.
Also noch ganz, ganz kurz noch ein Satz. Wir haben immer gehört, oder wir kommen da Zuschriften über, wenn jetzt die Schweiz mehr EWR beitreten wäre, aber nicht der EU, es gibt ja den EWR immer noch, Liechtenstein ist glaube ich dabei, Norwegen ist dabei, würde ja das funktionieren?
Ja, es ist also so,
Liechtenstein, das Argument, ja.
Liechtenstein ist dabei, weil das ist natürlich...
Ja, ein bisschen Twitter zwischen
die, ja, weil die hängen ja sonst schon an der Schweiz und jetzt hängen sie halt auch noch an der EU und so weiter. Das muss man vernachlässigen. Aber, und haben auch viel Sonderrecht bekommen als kleine
Norwegen Staat. Ist, glaube ich, ein Klassiker.
Aber Norwegen, Und ich habe viel mit den Norwegern zu tun, die im Bundesrat waren. Die haben gesagt, wir wären doch nie in die EU gegangen, wenn wir gewusst hätten, dass das Volk nach der EU-Beitritt ablehnt. Die sind davon ausgegangen, wir gehen in die EU.
Hat die einen Kompromiss gemacht, ja, bevor...
Bei mir wären sie ohne Volksabstimmung können machen und bei der EU hätten sie müssen... oder hat es eine Volksabstimmung gegeben und das Volk hat gesagt, wir wollen nicht in die EU. Jetzt hängen sie mehr mehr drin. Die sind aber sehr unglücklich. Mhm. Sie sagen, wir müssen einfach machen, was die sagen. Und die anderen, die im EWR da inne gsi sind, nach der Unterschrift vom Vertrag, die sind alle in die EU gegangen. Mhm. Die haben von Anfang an schon wollen nie, oder? Aber man muss sehen, die Schweiz ist anders konstruiert. Wir sind von unten entstanden und nicht von oben. Die EU ist eine Konstruktion von oben. Und wir haben nicht erst seit den letzten 10 Jahren eine Demokratie oder seit 1989 ein Teil von diesen Staaten oder seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern das ist eine uralte Institution, die von unten gewachsen ist, teilweise da war, in Genossenschaften und in Kantonen und am Schluss erst mit der Bundesverfassung 1848 und dann eigentlich erst mit der Bundesverfassung 1871 noch aufs Papier gebracht worden ist und übrigens nach dem Muster von der USA. Also wir haben eigentlich die 48er Verfassung haben wir gesagt, das Zweikammersystem und das Volk, die Welt, das ist nach amerikanischem Vorbild. 6. Dezember, darum ein wichtiger Tag. Also ich feiere immer neben dem Samichlaus auch den Jahrestag von der...
Wie feiern Sie ihn? Haben Sie da ein Ritual?
Nein, nein. Ganz still und leise.
Also für sich selber, aber
ich
ja.
Ich sage zu meiner Frau, heute wollen wir einen guten Dessert. Heute ist der Jahrestag von der EU-Abstimmung.
Ja, und Sie haben schöne Blumen. Also jetzt,
ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Und die Adventskanz ist auch da, weil es ja noch gleichzeitig Advent. Da sind ja dann die ganz grossen Leute.
Also, herzlichen Dank, Christoph Blocher. Das war Stelle Blocher, 901. Sendung. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Politisch sehr, sehr viel los. Wir werden das analysieren. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Und bis dann.